Also ich bin Oberrhein in Schule gegangen und da hat man den Wand gesehen. Und mit dem Fach an der Kreuz. Und im Winter, wenn der super verschneit war, dann hat mir da einfach was gerufen. Und ja, das war schon eine Zeit, wo ich gewusst habe, dass ich nicht von 8 bis um 5 Uhr in die Arbeit gehen konnte. Aber ich konnte vorschlagen, ich komme rüber zu dir und dann gehen wir miteinander Skifahren. Und dann kannst du entscheiden, ob ich gut genug Skifahre, dass ich da teilnehmen kann bei der Extremski-Weltmeisterschaft da. Letztendlich war das Lawinenunglück mit Bergauf, Bergab in der Schweiz der Auslöser, der mir gesagt hat, okay, mach das, was du machen willst und schieb's nicht vor dir her die ganze Zeit. Mhm. Man muss sich ja selber sein eigenes Bild machen von dem Land. Mhm. Und also Iran ist ein Land, wo ich sage, so freundlich und offen. Es sind halt immer die Systeme, die halt dann das Ganze schlecht machen. Oder wo es halt dann immer aneckt.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Anton Brey. Anton ist ein brutal vielseitiger Mensch, so ist er unter anderem einer der Mitbegründer und Pioniere des Freeride-Sports in Deutschland, den er in Nordamerika kennengelernt hat und von dort aus mit nach Hause gebracht hat. Er hat die ersten Contests hier veranstaltet. Er ist ein begnadeter Action-Fotograf und Filmemacher und aufgrund seiner sportlichen und technischen Fähigkeiten immer ganz nah dran am Sportler und hat den Blick dafür. Er hat die ersten Downhill-Rennen mitgemacht, damals noch mit einem Mountainbike mit Starrgabel und ganz schmalen Reifen. Und er hat eine große Leidenschaft, das ist ja das Enduro-Fernreisen. Ja, so ist er mit seiner Enduro auf Fernreisen unterwegs. Sein aktuelles Projekt ist eine mehrjährige Etappenreise durch Kirgisistan. Und all das hält er auch noch auf Video fest und veröffentlicht das auf seinem sehr interessanten und kurzweiligen YouTube-Kanal. Freut euch auf ein Gespräch mit einem super interessanten und sympathischen Menschen, der viele Geschichten zu erzählen hat. Und wenn euch der Horgarten gefällt, dann abonniert ihn bei Apple und bei Spotify, lasst eine Bewertung da und kommentiert ihn. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten ist ein Mensch mit unwahrscheinlich vielen Gesichtern, vom gelernten Handwerker hin zum Begründer der Freeride-Szene in Deutschland, Kameramann, Filmer, kreativer Kopf und jetzt noch heimatverbundener Weltenbummler auf zwei Rädern. Der heutige Gast im Horgarten ist Anton Brey. Herzlich willkommen im Horgarten.
Ja, grüß dich, David.
Ja, Toni, jetzt habe ich gerade angefangen oder habe probiert, mal so deine vielen Facetten in wenigen Worten zusammenzufassen und freue mich drauf, dass wir den Horgarten gemeinsam haben und ein Stück weit in dein Leben einblicken können.
Ja.
Ja. Ich habe gerade was gesagt, also der gelernte Handwerker und Begründer der Freeride-Szene. Das passt im ersten Moment nicht so richtig zusammen.
Nach der Schule ging es darum, Arbeit zu finden, für mehr Lehrstuhl. Und in der Zimmerei Walser in Murnau habe ich eben den Platz auch gefunden. Habe dann da meine Ausbildung als Zimmerer gemacht mit dem Gesellenabschluss. Und ja, mir war klar, dass ich den Beruf nicht mehr Lebtag lang ausüben werde. Das Wichtigste ist einfach, dass man eine Ausbildung hat und wie es dann weitergeht, das sieht man dann. Und genau das war eben der Punkt bei mir. Ich habe meine Lehre gemacht, meinen Gesellenbrief und habe dann geschaut, wie ich mich weiter organisiere und in ihrer Gesellschaft positioniere. Das war dann nach der Lehre ein bisschen eine schwierige Zeit. Ich bin dann weg von daheim, war dann im Sauerland, habe mich dann freiwillig zur Bundeswehr gemeldet, war da 2 Jahre bei den Fallschirmjägern und insgesamt habe ich mich 4 Jahre verpflichtet, war dann nach 2 Jahren, habe ich mich dann die Heimat gedruckt, ein bisschen Heimweh gehabt und habe mich dann nach Mittenwald versetzen lassen, um da meine Restdienstzeit abzuwirken.
Mittenwald, also zu den Gebirgsjägern.
Ja, 234.
Wenn du sagst, du hast schon von Beginn an gewusst, dass du den Beruf nicht dein Leben lang machen wirst, hattest du damals schon irgendwie einen Drang in eine gewisse Richtung, also in die Richtung, was du jetzt machst oder die zurückliegenden Jahre gemacht hast? Also so viel sehr freiheitsliebend, zugleich auch sehr kreativ und den Bergen und den Sport sehr verbunden.
Ja, wie soll ich das sagen? Also in der Schule ist es jetzt so gewesen, dass ich beim Fenster hinausgeschaut habe. Also ich bin in den Oberrhein in die Schule gegangen und da hat man den Wand gesehen. Und mit dem Fach an der Kreuz. Und im Winter, wenn der super verschneit war, dann hat mir da einfach was gerufen. Und das war schon eine Zeit, wo ich gewusst habe, dass ich nicht von 8 bis um 5 Uhr in die Arbeit gehen kann, sondern ich brauche irgendwas anderes. Aber mir war das ja lange nicht bewusst, wonach es mir geht oder ja, wo ich einfach die Reise hingehen soll. Und nach einer Lehre und ein bisschen kleine Auszeit und der Zeit bei der Bundeswehr hatte ich eben dann auch die Möglichkeit, dass ich eine längere Reise mache und bin eben mit dem Ausscheiden von der Bundeswehr ein halbes Jahr in Nordamerika unterwegs gewesen.
Ah, okay. Nordamerika im Winter oder im Sommer?
Januar. Also ich bin in New York gelandet und das war der Ausbruch vom ersten Golfkrieg und da waren riesen Demos in New York. Habe ein paar Tage in New York verbracht, bin dann nach Pittsburgh runtergefahren und habe mir da ein Auto gekauft. Und dann hat meine Reise da drüben angefangen. Oder mehr. Von Pittsburgh, Florida, rüber nach El Paso und dann die Rocky Mountains auf bis Alaska. Und von der Alaska ist dann wieder an der Ostküste entlang runtergegangen, an der Westküste. Von Alaska ist an der Westküste runtergegangen bis Los Angeles und ja, und ich mich umgeschaut habe, waren dann das halbe Jahr rum und bin im Sommer wieder heimgeflogen.
Hast du das, also Nordamerika im Januar oder Winter, hast du das auch mit Skifahren und Freeriden verbunden? Oder war das so von einem Punkt zum nächsten Fahren anschauen?
Also mir ging es darum, dass ich einfach das Land kennenlernt. Amerika war für mich so ein Traumziel. Die Reise hat mir dann auch die Augen geöffnet. Es war ja Anfang Januar, 5. 6. Januar, wo ich drüben gelandet bin, es war recht kalt und dann hat es mir erstmal runtergezogen in den Süden nach Florida, aber da unten ist halt richtig flach und langweilig und da habe ich gewusst, da bleibe ich nicht lang und mich hat es dann in die Berge gezogen und kurz vor El Paso kommst du dann da, wo es die Rocky Mountains da erreichst, da ist mir dann das Herz aufgegangen, wo ich das erste Mal Berg gesehen habe und dann ist halt der Schnee gekommen, es ist kalt geworden. Und da bin ich dann erst einmal 3 Wochen in Durango geblieben, in Colorado, zum Skifahren. Hab mir da eine Skiausrüstung gekauft und bin dann eben entlang der Rocky Mountains bis Alaska auf mit die Ski gefahren.
Geil. Und dann kommst du wieder zurück und vermisst den nordamerikanischen Powder.
Ja, die Schneebedingungen waren jetzt. Also vom Schnee her war es nicht so, wie erhofft. Also den Champagne Powder hatte ich jetzt nicht. Gut, Salt Lake, Snowbird, Solitude, wie haben die alle geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also im Salt Lake rum bin ich halt alle Skigebiete abgerast und wir haben mit 20, 30 Zentimeter Pulverschnee gehabt, einen recht fluffigen. Aber man ist letztendlich auf dem Harten gefahren. Und in Jackson Hole, da war es so, dass es recht warm war in dem Jahr. Also da war es eher so Frühlingsskifahren im Februar. Ja, also von den Schneebedingungen hat es mir jetzt nicht vom Hocker gerissen. Aber einfach so der Lifestyle, wie die Leute da drüben Skifahren. Und ja, der ganze Lifestyle eben. Und ich bin abends in den Lodgen drin gehockt und habe mir Skivideos angeschaut können. Die sind da im Fernsehen gelaufen. Und da habe ich dann einen Film gesehen, der hat geheißen Blizzard of Ice. Und da war ein Punker mit dabei, mit einem Mohawk. Und das Gesicht war mir schon bekannt. Da hat er die Werbeplakate gegeben mit dem Phil Mayer und eben den Glenn Blake, wo sie face to face. Und dann, ja, mei, das ist der Phil Mayer, aber wer ist der Punk? Was hat der mit dem Skifahren zum Tor? Und das ist mir das erste Mal bewusst worden, dass das eigentlich so Extremskifahrer ist. Zu der Zeit hat es ja Freeriden als Marke so noch nicht gegeben. Das war entweder Skifahren oder Extremskifahren und man ist halt dann Double Diamonds gefahren und hat sich da runtergehauen. Ja, und dann bin ich eben in Alaska oben angekommen, war dann zwei Wochen in Girdwood und ja, ein bisschen Skifahren im Gebiet und da habe ich dann ein Plakat gesehen von der ersten Extremski-Weltmeisterschaft in Valdez. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, da gehe ich mitfahren. Man hat mir dann gesagt, ja, ich sollte Videos und Fotomaterial schicken von meinen Publikationen und Veröffentlichungen, um zu sagen, dass ich heute halt ein guter Skifahrer bin und da dran teilnehmen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das geht überhaupt nicht, weil ich bin halt da im Urlaub, ich bereise das Land, ich habe mein Skizeug dabei und sowas habe ich nicht. Aber ich kann dir vorschlagen, ich komme rüber zu dir und dann gehen wir miteinander Skifahren und dann kannst du entscheiden, ob ich gut genug Skifahre, dass ich da dran teilnehmen kann bei der Extremski-Weltmeisterschaft da. Auf alle Fälle, dann drei Tage später war ich dann am Thompson Pass, habe mich da vorgestellt, dann hat er gemeint, ja gut, zieh dich an, geh mal Skifahren. Und ja, dann war ich da vor der Hütte gestanden und hat gemeint, ja, da steht der Hubschrauber, da steigen wir jetzt ein.
Oh. Dann sage ich mir,
ja, Lifte gibt es nicht und wir gehen da jetzt nicht zu Fuß rauf. Da ist der Hubschrauber, bei der Veranstaltung werden wir alle hinaufgeflogen. Und wir fliegen jetzt da am 27 Weilengletscher rauf und dann gehen wir wieder an Skifahren und wenn das passt, dann kannst du starten. Und ja, so bin ich dann zu meinem ersten Heli-Ski da gekommen.
Krass.
Ja, die Veranstaltung war dann erst eine Woche später, also habe ich noch eine Woche Zeit gehabt, da Ski zu fahren. Ja, der Flug damals hat gekostet 25 Mark umgerechnet. Der Dollar war recht
tief.
Ja, einmal mit dem Hubschrauber nachfliegen, 25 Mark.
Lass mich mal kurz, also die Frage, die mich jetzt brennend interessiert, hast du dich aufgrund deiner skifahrerischen Leistung qualifiziert für die Extrem-Ski-Weltmeisterschaft?
Ja, also der hat gesagt, ja, ich kann super Skifahren, das passt, ich kann da teilnehmen.
Geil.
Und dann war da halt, es war noch ein Schwede mit dabei, der irgendwie in Colorado als Skilehrer gearbeitet hat, der verkehrt und raufgekommen ist und ansonsten waren es eigentlich nur ja, Nordamerikaner. Ja, nein, es war eine echt coole Zeit, die Leute, die man da kennengelernt hat, lustige Partys und möchte es nicht missen. Insgesamt war ich 3 Wochen in Valdez oben und bin dann mit dem Auto runtergefahren, Skagway, habe dann die Fähre genommen nach Prinz Rupert, das liegt die, glaube ich, auch. Und von da aus habe ich mich dann langsam runtergearbeitet, der Westküste entlang über Seattle runter bis Los Angeles und ja, und ruckzuck war das halbe Jahr rum.
Das halbe Jahr rum und du hast du dann auch so den, ja, nicht nur den Lebensstil, sondern auch gerade wie das Skifahren, also die Extrem-Ski-Weltmeisterschaft, beziehungsweise das damit verbundene, die neue Interpretation für dich ja in dem Moment aus Garmisch-Partenkirchen kommt, wie das Skifahren auch sein kann, dann mitgenommen und hier probiert umzusetzen oder zu sagen, hey, ich hab da drüben was Saugeiles erlebt und macht's damit.
Ja, also ich bin halt zurückgekommen mit, glaube 25.000 Mark Schulden. Hab mir als erstes mal eine Arbeit suchen müssen und ja, 3 Tage später bin ich dann schon an der Druckmaschine gestanden in Oberau. Also ich habe in Oberau in der Papierfabrik danach gearbeitet, fast 10 Jahre lang in der Druckerei und an den Platinen, also Kartonagen. Und ja, nach einem Jahr waren die Schulden dann herunter, da habe ich recht gut verdient. Und natürlich hat mich das Erlebnis Skifahren in Nordamerika so geprägt, dass ich gesagt habe, wow, das möchte ich bei uns irgendwie ein bisschen etablieren. Aber da habe ich einfach einen Arsch 2 Runden gehabt. Die Firmen, die haben mich dann zum Teil auch nur belächelt, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, worum es da geht. Mhm. Klar, Extremskifahren war schon ein Begriff, Heini Holzer und die großen Franzosen, die Steilwand fahren, aber als Event war das was komplett nice. Ja, nach ein paar Jahren war es dann so, dass ich gesagt habe, jetzt lass es einfach gut sein. Mittlerweile hat die Familie, war verheiratet, hat einen Buben Und dann meint, ich gehst halt Skifahren und schlagst dir das aus dem Kopf. Ja, und dann Mitte der 90er hat es sich dann ergeben, dass ich Ski von K2 gekriegt habe. Die haben mir die Ausschussware gegeben und dann habe ich mir schon mal die Ski nicht mehr kaufen müssen. Und das war ja schon mal ein Batzen Geld, den ich mir gespart habe. Und dann war es 95 oder 96, habe ich mich gefragt, ob ich Lust hätte, in Chamonix bei einem Freeride-Contest mitzufahren. Und dann habe ich gedacht, wow, cool. Das ist ja mal eine lässige Sache, dass es sowas in Europa gibt. Hm. Und freilich darf ich mitfahren. Also ist nach Chamonix gegangen zum Red Bulls Nordschleife. Und da hat es eine Qualifikation gegeben, da war ich Vierter. Und ja, und beim Rennen selber, da bin ich dann so im Mittelfeld abgeschnitten. Ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen professioneller angehen sollen, nicht so Skibump-mäßig. Aber ja, das war eine recht coole Zeit und von da an ist es dann auch langsam weitergegangen. Also die ganze Freeride-Bewegung letztendlich hat da begonnen in Europa. Es gab in die Jahre davor, gab es schon ein, zwei Events in Courchevel und auch in La Grave, wobei La Grave ein Chinese Downhill war und in Courchevel haben sie Freeride-Contests gemacht. Und auch in Schweden oben, in Riksgrenzen. Aber das war aus meiner finanziellen Sicht für mich nicht machbar. Also ich konnte jetzt nicht da eine Woche, zwei nach Schweden auffahren, nach Riksgrenzen und dann früher Contests machen. Ich habe mir aber gehabt und das war in dem Fall eben Nummer eins. Und
das war also gerade, weil bei mir im Kopf so sich so ein paar Gedanken abspielen, die Zeit, also wie du das gerade beschreibst, also als es in den Anfängen in den Kinderschuhen in Europa gesteckt hat, da gab es ja keine professionellen oder glaube ich, gab es ja wenig professionelle Freerider, die das als Beruf gemacht haben, sondern das waren Leute, die ganz normale Arbeit nachgegangen sind und das als Hobby betrieben haben und damit waren natürlich die, wie du schon sagst, diese Reisekosten oder überhaupt dann Übernachtungen und sowas, das zu stemmen müsstest, Urlaub nehmen und dann aus eigener Tasche zahlen, wenn du gerade mal so wie du dann glücklicherweise von K2 unterstützt wurdest und Ski bekommen hast. Ja, dann hast du irgendwann gedacht, du musst hier wolltest was hier in Garmisch-Partenkirchen machen.
Ja, ich bin halt so knapp drei Winter bin ich so Veranstaltungen gefahren, war in Nordamerika bei den nordamerikanischen Meisterschaften und die Ergebnisse waren immer Mittelfeld. Und in erster Linie ging es mir um den Spaß, aber ich habe mich dann immer mehr hinterfragt. Es heißt Freeriding, man ist aber reglementiert in der Wahl der Route, die man fahren muss, ist halt logisch, und dann wird man halt auch bewertet. Also es ist ja weniger die Zeit, sondern vielmehr der Style. Und das hat man dann immer mehr widersprochen. Hinzu kommt, dass ich nachher einen Bandscheibenvorfall gekriegt habe. Und dann eigentlich, das war dann der Winter, ich glaube 98, überhaupt nicht Skifahren habe gehen können. Da war ich wirklich 10 Monate rot, da ist nichts gegangen. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre mit dem Ganzen auf, also eventtechnisch zu fahren, aber es macht mir einfach so viel Spaß. Und als ich dann das erste Mal wieder in Prüfenschnitt gefahren bin, habe ich mich entschlossen, ich versuche das in Deutschland aufzuziehen. Und das hat dann darin geendet, dass ich dann den Ground Control ins Leben gerufen habe. Also immer schön auf dem Boden bleiben. Hintergrund von der Veranstaltung ist einfach, dass man Gleichgesinnte nach Garmisch bringt und miteinander Skifahren geht. Das Ganze in einem Rahmen von einem Event. Ja, und immer am Wochenende eine gute Zeit hat. Bei uns hat es dann letztendlich so ausgeschaut, dass wir das Wohnzimmer voller Schweden gehabt haben, die in der Zeit bei uns übernachtet haben, halt Skibump live, ganz einfach. Und die Veranstaltungsdestination, der Ort war immer in der Zugspitze Schneefernerkopf. Der hat so 300 Höhenmeter. Und für die Skifahrer auf der Zugspitze ist ganz lustig zum Zuschauen. Es ist jetzt nicht das super würdige Gelände, wie man es so von Frankreich her kennt. Aber für das hat es ja passt, weil im Vordergrund ist es ja nicht darum gegangen, dass man da die spektakulärsten Sachen fährt, sondern einfach das Gemeinschaftliche, dass man mit einem Skifahren geht, man hat ein Event und trinkt abends ein Bier. Und ja, das habe ich dann 2-3 Jahre lang gemacht. Und dann ist es auch, hat sich der Sport so weit entwickelt, dass er dann eine Verbände gegeben hat, die IFSA, die International Freeskiing Association. Und dann sind halt Leute zu meiner Veranstaltung gekommen, die haben sich dann beschwert. Es war jetzt schlechtes Wetter und ich habe es absagen müssen. Und dann haben sie leid beschwert, ja, normalerweise kriege ich das Geld von meinen Sponsoren für eine Veranstaltung, wo ich Punkte kriege, wenn ich da. Und dann habe ich gemeint, na, dann fahre ich bei denen. Und es war dann nicht mehr das, wie es am Anfang war. Es hat sich relativ schnell geändert. Und dann habe ich mir gesagt, ich lasse das gut sein. Ende.
Das glaube ich, wie so oft, sobald dann Verbände ins Spiel kommen und dann den Rahmen aufbauen und das Ganze zu sehr reglementieren, geht ja die Grundidee von dem Flöten, die du ja verfolgt hast, zu sagen, hey, ich möchte eine geile Zeit haben mit den Jungs und Mädels und wollen geil zum Skifahren gehen und uns ein bisschen gegenseitig vielleicht challengen oder Spaß haben. Das wird dann halt dadurch nicht mehr gefördert. Ja. Jetzt gibt es ja außer dem Skifahren, das Skifahren hat ja dich bisher mehr Geld gekostet, als du damit verdient hast. Und dann war ja dann die Zeit nach der Lehre und nach der Papierfabrik ja auch vorbei. Und dann kam ja oder hat ja dann scheinbar so deine kreative Ader ist ja dann so richtig zum Vorschein getreten. Also Filme machen, für Zeitschriften arbeiten, in einer Werbeagentur arbeiten. Damit konntest du ja so ein Stück weit deine Passion des Freeridens, der Berge mit Arbeit kombinieren.
Ja, mit Grund diesen Ganzen war eben ein Bandscheibenvorfall, denn ich habe meine Arbeit nicht mehr ausführen können in der Fabrik. Ich habe dann eine Umschulung gemacht zum Mediadesign in München, Print, Non-Print, habe mich dann auf die Schiene Print spezialisiert und da eben auch meinen IHK-Abschluss gemacht. In der Zeit war auch da haben wir viel Gedanken darüber gehabt, soll ich im Print bleiben oder Schwerpunkt Foto, soll ich meine Fotos und Film machen oder wo geht die Reise hin? Und kurz vor der IHK-Prüfung haben wir noch ein Praktikum gehabt über 3 Monate. Da war ich 6 Wochen beim Sommercamp und 6 Wochen beim Nagelnick. Und beim Sommercamp, da haben sie mich mit eingeteilt für Webseitenbau. Da habe ich die Webseite mitgepflegt und habe dann eigentlich war mal in der Woche und auch zu den Veranstaltungen Videos gefilmt und die sind dann auch auf der Webseite auch publiziert worden. Ich weiß nicht, seit wann es YouTube gibt, aber ich glaube, das hat es damals noch nicht gegeben. Und dann, ich habe dann auch während dem Winter bin ich auf Freeride-Events gefahren und habe die Events gefilmt und habe die dann am nächsten Tag online gestellt auf meiner Homepage. Ja, mein privates YouTube quasi.
Und dann wurden so die ersten aus der Veranstalterszene und aus der Industrie auf dich aufmerksam.
Na, gar nicht so. Also ich habe das zweite Praktikum beim Nagelnick dann gemacht und nach meinem Abschluss war eigentlich schon klar, dass ich beim Nagel arbeiten anfange. Der hatte ja damals vom Trautmann-Martel das Poachers Magazin, den Titel übernommen. Und da hat er jemanden gebraucht, der ihm das Magazin macht und der Ausbildung hat auch in der Agentur mit zum Arbeiten. Und ja, dann bin ich, wie lange ist das jetzt her? 2001? 2? Habe ich dann beim Nagel angefangen und das erste Poachers Magazin für ihn gemacht.
Das kannst du kurz mal erklären, was das Poachers Magazin war?
Ja, Poachers Magazin war das erste deutsche Freeski Magazin von Martin Trautmann. Das, die Nullnummer hieß Poachers. Er hat dann das Magazin in einem Verlag aufgelegt und da hieß es dann Freeski. Mhm. Poachers. Der Titel war aber Freeski. Der Martin hat dann mit dem Magazin hat es dann gut sein lassen. Das ist dann ein Jahr, zwei hat es dann geschlafen und der Nick fand die Idee ganz gut. Das aufzunehmen und bei ihm in der Agentur mit als Produkt mit anzubieten.
Ja.
Und so kam das dazu, dass er dann Nick jetzt eben das Poachers mit in der Agentur hatte und ich war derjenige, der für die Inhalte zuständig war. Also Inhalte, Anzeigen, Grafik, Satz, Kommunikation. Ich habe da alles gemacht, das ganze Magazin. Wir haben dann das erste, glaube ich, das zweite Jahr auch noch, haben wir es dann im Querformat Hochglanz gemacht. Und dann war es halt so, dass von den Anzeigen her sie das Ganze nicht getrockt hat. Also das ging so nicht und dann haben wir den Schluss gefasst, wir gehen ins Zeitungsformat, Berliner Format. Mhm. Das haben wir dann auch noch ein paar Jahre gemacht und dann kam der Entschluss, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen ein Radl fahren mit einem. Und ja, haben dann ein eigenes Magazin dann rausgebracht, auch im Berliner Format, Mountainbiken und Skifahren und das Ganze heißt Bergstütz. Das Magazin habe ich dann, oder die Zeitung habe ich gemacht bis 2008. Und das waren dann vier Winterausgaben, zwei Sommerausgaben. Und 2008 war es dann so, ja, da war bei mir die Luft raus und mit den Leuten, wo ich unterwegs war, wir waren ja alle jetzt alt, es hat ja auch nicht mehr so in das Freeskiing reingepasst. Vom Inhalt ist es immer mehr zum Skitouren gegangen und Ski Plus. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich lasse jetzt die Finger davon weg, lass mir es gut sein. Das Ganze hat dann ja, so funktioniert und dann habe ich mit Ralf Jürgens angesprochen, was eigentlich mit dem Magazin ist, denn er sucht eine Aufgabe und er wird es gerne weitermachen. Und seit 2009 gibt es es wieder unter dem Redaktionsbüro von Ralf Jürgens. Hm.
Und wie ging es dann bei dir weiter? Du hast dann also den Schluss gefasst, dich wieder Themen zu widmen, die dich erfüllen oder wo du dich spielen kannst.
Ich habe dann noch ein, zwei Jahre in der Agentur gearbeitet, aber war im Ganzen nicht mehr so glücklich. 2009 habe ich dann ein Motorradfahren angefangen und ja, immer wieder, wenn ich vom Urlaub zurückgekommen bin, dann war ich wieder voll aufgetankt, voll Energie und das Arbeiten in der Agentur hat alles gepasst, aber langfristig haben wir gedacht, braucht es eine Veränderung und letztendlich war das Lawinenunglück mit Bergauf, Bergab in der Schweiz der Auslöser, der mir gesagt hat, okay, mach das, was du machen willst und schiebst nicht vor dir her die ganze Zeit. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, meinen Beruf als Fotograf neu zu definieren. Wir haben uns dann zusammengesessen und gesagt, wo geht die Reise hin? Soll ich bei dir als in der Agentur als Freier mitarbeiten oder machen wir so einen Halbtagesjob? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich im Sommer Vollzeit arbeite und im Winter gehe fotografieren. Das hat sich dann auch ganz gut gerechnet. Und dann haben wir gedacht, wenn es im Winter geht, soll es im Sommer auch gehen, weil Kontakte mit Mountainbike habe ich recht gute, warum nicht? Und dann habe ich mich von der Agentur verabschiedet und habe Fulltime fotografiert. Also ich habe schon immer noch das Bergstolz begleite nach wie vor im Satz und Layout. Aber in erster Linie fotografiere ich jetzt Fulltime, Sommer wie Winter. Und ja, es ist eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Und man kommt auch gut rum.
Also zum Thema Radlfahren fällt mir gerade noch was ein. Das ist schon viele Jahre her, Toni, da waren wir ja mal. Wann muss das so um den 31. Oktober ist das gewesen. Da haben wir uns beim Flo im Centro getroffen und haben wir geredet, was machst du? Und dann habe ich gesagt, wir fahren nach Tramin zum Radeln. Dann warst du mit deiner Frau irgendwie unterwegs, hast gesagt, wir sind erst noch da und da, ja, vielleicht kämen wir noch mit dazu. Und dann haben wir uns ja ganz spontan dann getroffen und du auch mit dem Radl unterwegs. Und das haben wir ja gerade jetzt noch gar nicht so besprochen. Du bist ja auch eine Koryphäe auf dem Radl. Du tänzelst, also du tanzt ja mit diesem Teil leicht, behende die Trails runter und hast dann noch geile Fotos von uns gemacht. Also das, ja. Das kommt mir gerade wieder aus der Erinnerung.
Ja, zum Thema Radlfahren. Also Radlfahren ist wie Skifahren. Mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden, ich weiß es nicht. Wir sind früher in Oberau an der Loisach, da hat es so einen Flusssand. Mhm. Und da haben wir unsere Geländetrails gebaut und mit kleinen Sprüngen und haben halt Geländeradl gehabt. Das waren 24 Zoll Damenräder. Die haben Raufen, Rahmen, Tretlager, Sattel, Lenker, Rücktrittbremse. Mehr hat das Ding nicht gehabt. Mit dem sind wir Gelände gefahren. Unsere Vorbilder waren Motocrossen, Enduro-Fahrer. Und so sind wir rumgefahren. Später haben wir dann mit dem BMX-Fahren angefangen, als das nach Europa rübergeschwappt ist. Und Ende der 80er bin ich dann das erste Mal auf einem Mountainbike gesessen und habe dann 89 in Capron beim Grundig Downhill Challenge teilgenommen. Und ja, was habe ich da gehabt? So ein Cannondale Aluminiumrahmen mit starrer Gabe. Und was sind das? 1,95er Mäntel, also ganz stinknormales Mountainbike. Und mit dem sind wir Downhill runtergefahren. Und das war recht lustig. Und gerissen haben wir nichts. Ich meine, letztendlich, da wo es eigentlich flach geworden ist, haben wir dann noch 3-4 Kilometer nach Kaprun in den Ortskern fahren müssen, auf dem Bahngleis. Und die ganzen Cross-Country-Fahrer und die Rennradl-Fahrer, die haben da noch geschmolz gehabt und haben da Gas gegeben. Und ja, das war dann so auch der Anfang mit dem ganzen Downhillen. Da bin ich 2-3 Jahre bin ich halt dann so Downhill-Rennen gefahren. Immer mit einem schlechten Material. Weil ich mir nicht leisten habe, können mir einen voll gefederten, ich glaube, ab 92 hat es dann Fullies gegeben. Mhm. Das hatte ich dann nie. Und der Leiner hat mir dann einmal 93 so ein GT Fully mitgeben. Da sind wir so in der deutschen Meisterschaft oder was? Ich glaube, deutschen Meisterschaftslauf. Bin ich da mitgefahren und dann habe ich schon gesehen, also mit dem richtigen Material. War mehrer gewesen, aber zu der Zeit war ich ja dann auch schon 30. Und in dem Alter fängst du dann immer an, irgendwo da was aufzureißen. Mhm. Da sind ja dann so Veranstaltungen, in erster Linie gesellschaftliche Anlässe. Da fährt ein Renner mit und trifft einen Haufen Leute und hat einen Spaß und vielleicht geht um zur Festel zusammen.
Also das ist das eine, bloß dann, das zeigt ja auch wieder mal deine Neugier, einfach zum sagen, ich mache da mal mit und tauche da mal ein. Und letzten Endes glaube ich, das ist ja für deinen, was dann in der Folge passiert, also ob das jetzt für das Bergstolz-Magazin gewesen ist oder auch für deine Fotografenjobs, wenn du in der Szene drin bist, wenn du nah dran bist, dass dir das ja auch hilft, das zu verstehen. Und mir hat mal, ich weiß es nicht mehr, ist schon unwahrscheinlich lange her, hat mir das mal jemand erzählt, was dich so auszeichnet als Fotograf, ist die Fähigkeit, weil du zum einen durch deine skifahrerischen Fähigkeiten oder auch durch die Mountainbike oder Downhill-Fähigkeiten, dass du in Gelände reinkommst, wo damals normale Fotografen gar nicht hingekommen sind. Und du auch den Blick mitbringst, den der Sportler hat, der halt dann genau Bilder erzeugt, die sonst, also die, wir reden noch von ein paar Jahren zurück, ja, jetzt hat sich ja alles ein bisschen geändert, die damals die Fotografen gar nicht geschafft haben.
Ja, also beim Actionsport hat es ja immer Fotografen gegeben, die aufregenden Bilder gemacht haben. Und deren Hintergrund ist dann immer eben der Sport, den sie fotografieren. Und sei es Klettern, Radlfahren, Skifahren. Und bei mir ist es eben das Gleiche. Bei mir ist es Radlfahren und Skifahren. Und wenn man aus dem Sport kommt, dann tut man es ja viel leichter. Jemand, der in der Uni Fotografie studiert hat und nicht Skifahren kann, der tut sich schwer, eben derartige Aufnahmen zu machen. Und selbst wenn er Skifahren kann und auf einer Skitour ist, dann wird er wahrscheinlich nur in der Skispur hinter dem Bergführer herlaufen und dann seine Beutel machen und nicht einmal auf die Idee kommen, ja, jetzt gehe ich mal links, spüre ich selber in Gegenhang an, weil dann habe ich eine andere Perspektive in den Kessel rein, das Licht fällt schön rein und das sind halt die Vorteile, wenn du ja eben aus dem Sport kommst, wo du auch fotografierst.
Wenn ich mir mal ein paar Bilder von dir oder die Zuhörer, wenn sie sich mal ein paar Bilder von dir anschauen wollen, sind auf deiner Website, hast du, glaube ich, eine Auswahl an Bildern, oder?
Ja.
Die Website ist wie?
Brei_fotografie.de.
Die werde ich in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch da mal auf eine Bilderreise begeben und auch ein Stück weit auf eine Zeitreise mit dir.
Ja.
Reisen. Mal, jetzt habe ich eine krasse Überleitung gebaut. Du hast gerade so beiläufig erwähnt, du hast 2009 angefangen, angefangen Motorrad zu fahren, Enduro zu fahren. Und ja, weniger als 10 Jahre später hat dich dieser Enduro-Sport oder Enduro-Reisen in Beschlag genommen oder hat dich gepackt, dass du für dich ein neues Projekt oder eine neue Selbstverwirklichung realisiert hast. Du hast einen YouTube-Kanal, der heißt Dirtbag on Wheels, glaube ich, gell?
Ja.
Und da dokumentierst du deine Motorradreisen. Und das ist jetzt nicht eine Reise von Garmisch-Partenkirchen in die fränkische Schweiz, sondern du hast dann so richtig lange Kanten, die du in Angriff nimmst. Also ich schau mal, ob ich das so ein Stück weit zusammenbringe. Du warst in Marokko, in Rumänien, Zentralasien mit Pamir und Kirgisistan und dokumentierst das. Und auf eine Art des eine Reiseberichterstattung, die mich persönlich brutal abholt. Weil du redest, wie du bist und deine Erlebnisse völlig ungefiltert wiedergibst.
Ja, das mit dem Reisen ist ja nichts Neues. Wie gesagt, nochmal in der Bundeswehrzeit war ich ein halbes Jahr in Nordamerika und auch in der Zeit dazwischen mit der Familie und mit der Frau. Unsere Urlaube sind jetzt nicht, dass wir irgendwo nach Ägypten fahren und da so einen All-Inclusive-Urlaub machen, sondern wir machen halt Reiseurlaube und schauen uns die Länder an. Und da kannst du einmal, sag ich mal, 3 Wochen durch Deutschland tingeln und uns Deutschland anschauen. Mhm. Hast du schon gemacht. Aber ja, Rumänien, Italien, Portugal, Spanien, was man halt so in 3 Wochen machen kann. Und ja, zur Filmerei ist so, dass auch das Filmen ist jetzt auch kein neues Metier für mich. Ich habe eben auch 2000, wo ich die Veranstaltungen gemacht habe, habe ich 3 Videos gemacht, 3 Skifilme. Der erste war ein reiner Super 8-Film. Der zweite war ein Super 8 und digital gemischt. Die Aufnahmen habe ich dann geschnitten und auf VHS-Kassetten da und so unterm Ladentisch verkauft, so Bootstrack-Videos.
Ja.
Was wir halt im Winter so mit den Ski gemacht haben bei uns. Und ja, mit dem Motorradreisen ist es halt so, dass ich eben fast 10 Jahre lang im Enduro fahren war. Da lädst du das Motorrad hinten ins Auto rein oder auf dem Anhänger, fährst da hin, wo man Enduro fahren kann, und dann ist man immer auf dem gleichen Platz. Und das halt dann 2-3 Mal im Jahr. Und mir war das dann einfach zu wenig. Ich wollte einfach das Reisen mit reinbringen und habe mich dann entschlossen, in die Mongolei zu fahren.
Mhm.
Mittlerweile war ich dann da schon Mitte 40. Fast schon 50, wie ich die Idee gehabt habe. Und ja, aber es ist ja so ein Punkt, wie finanziert man das Ganze? Und ich habe kein Motorrad gehabt, ich habe einen Führerschein, das ist nicht das Problem. Also habe ich mir eine alte BMW gekauft, so eine 50er GS. Die ist für 3.400 Euro hergegangen. Und mit der wollte ich in Mongolei fahren. Jetzt habe ich sowas aber noch nie gemacht. Und deswegen bin ich 2019 mit dem Jörgl, dem Flugmacher, haben wir so einen Balkan-Ausflug gemacht mit die GS. Das ist dann super angekommen. Und dann war für mich klar, okay, nächstes Jahr ziehe ich es durch, geht es in die Mongolei. Dann kam Corona. Und ja, dann war erst einmal Schicht im Schacht. Bin dann noch in dem Jahr drauf, bin ich noch mit der BMW bei uns in Italien, in Frankreich ein bisschen rumgeflogen, nachdem der Lockdown gelockert wurde, und habe gleich mal festgestellt, dass ich mit dem Motorrad bei uns eigentlich, dass das nicht das ist, was ich machen möchte. Mhm. Wenn ich bei uns dann fahre, dann möchte ich das Enduro und Reisen zusammenbringen und dann brauche ich ein anderes Motorrad. Und der Bertel hat zu mir gesagt, schau dir mal die Tenere 700 an, das kann was für dich sein.
Das ist eine Yamaha.
Das ist eine Yamaha, ja. Und gesagt, getan. Im März 2021 habe ich mir dann die Tenere gekauft und Ostern war, soweit ich mich erinnere, nur Ausgangssperre. Dann habe ich eine Deutschlandtour gemacht. Dann bin ich halt über die ganzen Vorstraßen auf Richtung Berlin gefahren, da den Todesstreifen, innerdeutsche Grenze. Und insgesamt war ich da so eine Woche unterwegs und hatte einen Riesenspaß. Ich meine, das ist genau das Fahrzeug, alles richtig gemacht. Die Reisen sind dann immer mehr geworden und größer. Ich habe ja den ersten Film mit denen gegessen, da habe ich für uns die Spätzle, haben wir ein bisschen mit dem Handy, ein bisschen mit Drohne, haben wir da ein paar Aufnahmen gemacht und da ist ein Film entstanden. Und ich habe dann im Jahr drauf meine Reisen alle mit filmisch dokumentiert. Also da war ich nicht vor der Kamera, sondern habe nur so Fahraufnahmen und Landschaft gefilmt, habe das dann zusammengeschnitten und habe dann so einzelne Videos gemacht. Im September habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt mit den ganzen Videos? Und ist ja ein Schmarrn, das zu machen, wenn es keiner sieht. Mache ich dann mal so einen YouTube-Kanal. Und wenn ich mir das anschaue, was andere machen, ja, dann kann ich das auch. Ich habe dann die Videos von dem Jahr alle auf einmal reingeladen und bin dann 23. im Februar nach Sardinien gefahren und habe dann ein Video gemacht, wo ich mir auf die Kamera hingestellt habe, das Ganze moderiert. Und dann war es so, dass ich jedes Monat ein Video von einer Reise von mir gemacht habe. Bin dann im März, war ich dann in Spanien, Portugal, dann Italien, Motorradl-Treffen hier und Friaul und Bosnien, also Balkan wieder. Und so ist das erste Jahr so rumgegangen und das ist eigentlich recht gut angekommen. Im zweiten Jahr, als ich den Kanal dann bespaßt habe, war es dann so, dass ich in Frankreich auf den Pass gekommen bin und dann läuft der Österreicher zu mir her, ja, du bist doch der, der den Videokanal macht, voll geil, kommst mal rüber, dann machen wir jetzt ein Selfie. Und dann habe ich gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? Gell?
War dann schon der erste Fame da?
Ja, und da habe ich dann schon das erste Mal so live ein Feedback gekriegt. Beim Elefantentreffen wollte ich dann so mein Zelt aufschlagen, dann kommt einer zu mir, ich glaube es der Christian, mit zwei halben Bier gibt man, jetzt trinken wir erst einmal eine halbe, grüß dich, ich kenne deine Videos, super, gell?
Und dann super cool.
ja, ich mache jetzt nicht, die Idee hinter den Videos war jetzt weniger, mich jetzt da auf YouTube zu positionieren, sondern der Grundgedanke war ganz einfach der, wie komme ich als Fotograf zur Industrie? Und da habe ich gedacht, dann nehme ich jetzt YouTube, mache die Videos und dann lasse ich das Ganze einfach mal wachsen. Und ja, mittlerweile investiere ich doch schon fast vier Jahre in das Projekt und es wächst. Also jedes Jahr kommt ein bisschen was dazu und ja, bin damit ganz zufrieden. Die Zuschauer, das Feedback von den Zuschauern ist eigentlich einmal recht cool. Ja, wie gesagt, meine Videos spreche ich in Bayerisch, also Mundart, und ich kriege oft E-Mails von Ausländern oder Holländern, die sagen, ja, wir verstehen ein bisschen Deutsch, aber deine Sprache verstehen wir nicht. Also für jemanden, der das noch nicht gehört hat, ich nuschle Bayerisch. Also sehr schwer zu verstehen. Und ich konnte dann bloß trösten in dem, dass ich sage, braucht es euch nicht schämen, die Deutschen verstehen mich auch nicht. Und mittlerweile habe ich jetzt angefangen, dass ich englische Untertitel setze. Das mache ich aber nach Gusto. So wie ich gerade Lust habe, dann tue ich die nachträglich mit englischen Untertitel
versehen. Ja, das ist ja ein Riesenaufwand. Ich habe nicht alle Videos von dir angeschaut. Also ein Video, was mir wirklich, also so, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, war die Reise durch Kirgisistan. Wie schaut denn da so eine Vorbereitung aus? Also du hast die Idee Kirgisistan, du planst dann so ungefähr die Route, dann packst du dein Moped zusammen mit ein paar Ersatzteilen und fährst los. Und was ich beeindruckend finde bei dir ist, dass du, also so erscheint mir das, dich auch bewusst auf ein Abenteuer einlässt. Also du kannst nicht alles planen und alles irgendwie absichern, sondern es gibt ja immer Unwägbarkeiten, denen du dich stellen musst. Kannst du vielleicht mal so ein paar, also uns mal ein Stück mitnehmen, wie die Reise läuft oder wie die Begegnungen sind, also mit den Einheimischen. Wenn dann der bohrisch nuschelnde Breitoni kommt, der kein Kirgisisch spricht und sich mit Händ und Fiers verständigt.
Ja, genau, die Verständigung ist mit Händ und Fiers. Und wenn ihr Internet habt, dann eben mit einem Translator. Das funktioniert ja ganz gut. Zur Vorbereitung jetzt für die Pamir-Reise, die in der Mongolei enden soll heuer, ist es so, dass ich nicht mit meiner 700er Teneré fahren will, weil die möchte ich ja daheim haben. Ich habe maximal vier Wochen Zeit für meine Reisen. Länger kann ich und will ja nicht weg sein. Zum einen, weil ich arbeiten muss und zum anderen weil ich verheiratet bin, ich möchte meine Frau jetzt nicht so lange allein daheim rumhocken lassen. Und die macht sich dann auch oft Sorgen. Und deswegen habe ich mir ein 30 Jahre altes Motorrad gekauft für die Reise Richtung Mongolei. Und ja, die habe ich zur Vorbereitung des Motorrad habe ich gekauft im Juni. Die Pläne habe ich gemacht im Weihnachten. Da war die grobe Reiseroute da. Es war klar, dass ich bis Georgien einfach mal Kilometer fress, die schnellste Route, dann einen Tag durch Georgien fahre, mir Zeit lasse, um dann die schlechten Straßen durch Russland, Kasachstan, Usbekistan zu fahren, um das Pamir zu erreichen. Ich habe dann von Garmisch bis Samarkand 12 Tage gebraucht. Geplant hatte ich 11, aber letztendlich die Grenzübergänge, die man alle hat, die brauchen ein bisschen Zeit und ja, dann geht es halt nicht schneller. Dann bin ich in Pamir bin ich dann eine Woche lang gewesen, hab mir da drei Täler angeschaut und im Norden ausgerechnet nach Kirgisistan. Normalerweise war dann meine Zeit zu Ende gewesen, um wieder heimzufahren. Aber da ich jetzt mir das alte Motorrad gekauft habe, hatte ich noch extra Zeit, weil der Plan ist, oder der Plan war ganz einfach der, das Motorrad drüben stehen zu lassen.
Okay.
Und in Kirgisistan darf ich das Motorrad 12 Monate parken. Und das hat sich dann förmlich so angeboten. Also jetzt, wenn ich letztes Jahr weitergefahren war, bis in die Mongolei, dann war das einfach nur alles so rohgerissen. Und ich würde mir dann einfach die Zeit nehmen, um dann eben das Kirgisistan anzuschauen und dann eben heuer wieder rüberzufliegen und dann die zweite Etappe zu machen, Mongolei und wieder zurück nach Kirgisistan.
Und hast du einen Partner oder kennst du jemanden, wo du das Moped untergestellt hast?
Ja, ich war mal auf dem Radlvortrag vom Stefan, da mit der Alex Wagner mit, der ist dafür verantwortlich und der Stefan macht Mountainbike-Touren in Kirgisistan.
Der Stefan Ebert.
Stefan Ebert, genau. Und ja, nachdem wir eigentlich 8 Jahre keinen Kontakt mehr hatten und für mich feststand, dass ich einen Ansprechpartner oder eine Ansprechperson in Kirgisistan brauche, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich einfach mal so frech und kontaktiere ihn und hoffe, dass er mich nicht beleidigt ist, weil ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet habe. Das hat dann auch so super funktioniert. Und ich habe gemeint, ja, er kennt da wohl vom Enduro-Club Kirgisistan und ich soll mich einfach melden, wenn ich da bin und dann wird man da schon irgendwo einen Platz finden, wo ich das Motorrad stehen lassen kann. Gesagt, getan. Eine Woche bevor ich heimgeflogen bin, habe ich den Kontakt dann nochmal aktiviert und es hat dann auch funktioniert. Ich habe dann beim Gregory einen super Platz gefunden, wo ich das Motorrad stehen lassen kann und die Sachen, die ich halt nicht brauche. Ja, und da überwintert jetzt die Kiste. Und nächstes Jahr geht's weiter.
Was fasziniert dich an dieser Art des Reisens? Also du nennst es ja Weltreise auf Raten.
Ja, einfach Land und Leute. Ich meine, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, 2013 war ich im Iran für knapp 2 Wochen zum Skitouren gehen und alle haben gesagt, wie kannst du in den Iran fahren zum Skitouren gehen? Oder mit der Frau haben wir 3 Wochen Urlaub gemacht, Aserbaidschan, Georgien und Armenien. Und da haben die Leute gesagt, wie kann man da Urlaub machen? Und es ist alles so gefährlich und Talibans und hin und her. Und irgendwie, also man muss sich ja selber sein eigenes Bild machen von dem Land. Mhm. Und also Iran ist ein Land, wo ich sage, so freundlich und offen. Es sind halt immer die Systeme, die halt dann das Ganze schlecht machen. Oder wo es halt dann immer aneckt. In Kirgisistan, wo wir Telefonkarten kaufen müssen, gehen in den Telefonladen rein und dann hat es wieder angefangen, Language Barrier. Und jetzt habe ich kein Netz und wie soll ich dem verbal, ich brauche Telefonkarten hin und her. Kurze Rede, langer Sinn, es hat nicht funktioniert. Und sage ich zu ihm, ja, danke, verstehst mich eh nicht, ich fahre jetzt nach Osch. Und dann hat er schon gemerkt, nee, so konnte ich mich jetzt nicht gehen lassen. Er hat schon verstanden, dass ich eine SIM-Karte brauche, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Er winkt mir her, hat mich aufgefordert, ihm das Telefon zu geben, dann gebe ich ihm mein Handy. Er macht die Karten raus, greift ins Regal, nimmt die Telefonkarten, fotografiert die ab, schickt sie weg, fotografiert seinen Pass ab, schickt den weg, um die Karte freizuschalten, steckt es bei mir ins Telefon rein, schaltet ein, sagt er, Welcome to Kirgisistan. Und dann habe ich halt das Office online angestellt, einen Translator aktiviert und dann sage ich, ja, was ist jetzt da, was du von mir kriegst? Und sagt er, ja, die Karte, hat er mir dann gesagt, ist jetzt eine Woche gültig, mit Roaming, allem drum und dran. Und ja, das war's eigentlich. Und dann sage ich, ja, was muss ich jetzt zahlen? Dann sagt er, nix. Herzlich willkommen. Und ich soll meine Freunde reinschicken. Dann sage ich, ich fahre allein. Und er hat es dann auch nicht begriffen, warum ich allein war. Aber solche Sachen passieren da bei uns nicht. Ich schicke mal einen Araber in den Telefonladen rein und lass ihn bloß Arabisch reden. Als erstes, wenn sie nicht gleich wieder rauskicken, der kriegt keine Telefonkarte. Und keiner würde seine Daten, mit seinen Daten eine SIM-Karte freischalten, damit das eben der Tourist oder der Besucher in deinem Land damit telefonieren online gehen kann. Das sind so Erlebnisse, die hast du bei uns nicht. Und das reizt mir einfach drauf. Und das ich werde oft gefragt, warum ich allein unterwegs bin. Weil viele Sachen erlebt man nur allein. Mhm. Weil wenn du mit einem Freund zu zweit bist, dann lass es einfach drin links liegen. Also beim Motorradfahren ist ja so, wenn da zwei mir entgegenkommen, die machen Winke, Winke und fahren weiter. Wenn einer vorbeikommt und du winkst, dann winkt der zurück und bleibt stehen. Und dann unterhält man sich erst einmal. Denn, und das ist das Schöne einfach, weil man einfach viel kommunikativer unterwegs ist und auch mit den Leuten sich viel mehr Zeit nimmt, mit den Leuten sich zu unterhalten. Also wenn man zu zweit ist, wie gesagt, dann, wenn wir jetzt unterwegs sind, dann unterhalten wir uns die ganze Zeit und können wir eigentlich, haben wir gerade die Möglichkeit, uns in das Land einzutauchen.
Also die Notwendigkeit ist, wenn du alleine reist, eine ganz andere. Und ich glaube, das ist eine spannende Reise. Also nicht nur, die du durch die Länder hast, sondern auch für dich persönlich, wenn du da unterwegs bist. Also gibt es sicherlich mal die Zweifel, schaffe ich das jetzt nur? Oder ich erinnere mich an dieses Video, was ich euch, ich kann das alle Videos und vor allem also dieses Kirgisistan ans Herz legen, was ja neben der tollen Story auch mit einer Bildgewalt gespickt ist, wo dir ja die, ja, sag mal, das Fotografieren und das Filmen, das ist ganz klar erkennbar, dass dir das liegt oder dass das eine gute Gabe von dir ist. Diese Geschichte, wo der Tank fast leer ist. Wo ich habe schweißnasse Hände gehabt, als ich mir das angeschaut habe. Ich sage, Alter, was macht der jetzt? Hoffentlich schafft er es. Ich glaube, da gehen dir ja auch 1000 Gedanken durch den Kopf, wo du dann sagst, Depp, hätte ich es vorher schon mal gemacht oder hoffentlich schaffe ich es.
Ja, also die Tankschicht ist es so, es hätte noch eine zweite Tankstelle gegeben, da hätte ich aber 30 Kilometer in die andere Richtung fahren müssen und man hat mir schon gesagt, dass die auch kein Benzin haben. Und da ich mich auf der Hauptverkehrsstraße bewegt habe, hatte ich schon Sorge, dass mir das Benzin ausgeht. Aber letztendlich hätte sie dann immer eine Lösung gefunden, dass ich ein paar Liter Benzin komme, um dann die nächste offene Tankstelle zu erreichen, die einen Sprit hat. Aber ja, aber das sind jetzt solche Sachen, du musst es abwägen und das ist halt die Herausforderung. Andererseits, wenn du allein bist, bist du halt viel einsam, würde ich nicht sagen, allein mit dir unterwegs und kannst dich halt viele Fragen stellen. Bei mir ist dann oft so, dass ich so ein bisschen getrieben bin und zu zweit würde ich dann sagen, okay, jetzt ist es sexy, lass mal es gut sein. Wenn ich allein bin, dann fahre ich halt bis dunkel ist, weil
Geht noch. Und
passt schon. Und ja.
Du hast ja den Vorteil, was heißt Vorteil? Die Möglichkeit dadurch, dass du deine Reisen ja dokumentierst, dass du von Zeit zu Zeit mit der Kamera sprechen kannst.
Ja, nicht mal meinen. Und dann, wenn ich dann daheim bin und dann ein Video schneide, denke ich mir, sie fix hat es bloß mehrere in die Kamera reingeredet. Und da muss ich die Kamera wieder raus, da auf Stativ, und da muss ich es halt daheim nachvertonen. Und das fällt mir dann doch immer wieder schwer.
Na, ich glaube, das ist auch so eine Gratwanderung zwischen einerseits, ich möchte diesen Moment genießen, dass diese Eindrücke ungefiltert und befreit in mich aufsaugen. Und zugleich, das ist ja dann auch noch ein Teil deines Jobs dann in dem Moment, zu sagen, wenn ich da eine Dokumentation drüber mache, dann bin ich gezwungen, alle bestimmte Zeitabschnitte oder wo es schön ist, dann anzuhalten, was reinzureden oder das zu dokumentieren.
Ja, nein, also bei meinen Reisen steht jetzt nicht das Video im Vordergrund, sondern die Reise, weil ich mich Moped fahren gehe und dann sind schon mal Tage dabei und denkst du, boah, jetzt habe ich überhaupt nichts gefilmt heute und kein Foto gemacht, mache ich morgen was. Und dann denke ich mir, die Ski, nein, ich will jetzt die Kamera nicht raus da. Ach, ich mache ein Foto, das gelangt auch. Und man muss nicht wirklich alles filmen. Letztendlich sind die Videos dann, jetzt gut, die Reise, die 4 Wochen Reise, habe ich auf 3 Clips aufgeteilt, so um die 20, 25 Minuten Länge. Und da kriegst du eigentlich alles ganz gut rein. Und man muss, wie gesagt, nicht alles filmen oder dokumentieren, weil dann wird es ja, und die wichtigen Sachen muss man einfach, dessen muss man sich bewusst sein, also, das vor immer was wichtig ist. Und, oder wo man denkt, das ist interessant für einen Zuschauer oder informativ. Und wenn einmal nichts mehr passiert, dann fühle ich mich halt einmal mit, wenn irgendwie eine Kettenrolle verloren geht und ich die Ketten nachspannen muss. Oder wenn ich einen Platten habe, dann tue ich halt den Plattenflicken halt dokumentieren. Wenn schon sonst nichts ist, weil irgendwie, es ist halt das Salz in der Suppe. Und
Ja, das Schöne ist ja auch, das ist ja also deine persönliche Empfindung, so wie du gerade dann auch in der Stimmungslage bist. Kannst du das ja auch dann wiedergeben und das macht es ja auch aus. Momentan steht das Moped in Kirgisistan und Mongolei steht noch aus. Wann geht's auf die Reise?
Ja, auf die Reise geht es ja eigentlich schon in 2 Wochen zum Elefantentreffen. Und
also Elefantentreffen, auch mal für die Zuhörer, ist ein Wintertreffen von Motorradfahrern.
Im Bayerischen Wald. Und so Gott will, mit Schnee.
Also auch da könnte man schauen, Elefantentreffen sind ja beeindruckende Bilder. Und das sind wirklich richtige Hautdegen, die da unterwegs sind, die Wind und Wetter und Kälte vor allem trotzen.
Dann hätte ich geplant, Mitte, Ende Februar, so knapp 2 Wochen, mal nach Tunesien zu fahren. Ja, und dann geht es eigentlich noch wie ein Auftrag. Im Juni bin ich in Bosnien zum Fotografieren, auch motorradtechnisch dann. Im Juli bin ich gerade noch am Planen, da habe ich vor, die Red Bull Rumänix, eine 2-Zylinder-Glas, teilzunehmen und das zu dokumentieren, quasi so als rasender Reporter. Das war so die Idee dahinter. Das ist aber so eine Geschichte, die möchte ich gerne finanziert haben. Und da fallen mir noch ein paar Euro, das muss ich noch ein bisschen managen. Da denke ich mir aber, dass das aber lösbar ist. Und dann denke ich mir, und dann soll es eigentlich im August, soll es dann Richtung Kirgisistan gehen, um die Reise in Mongolei zu starten.
Cool. Also ist das Jahr gut gespickt, also vor allem viele auf motorisierten 2 Rädern und dann ja auch also mit Elefantentreffen und Red Bull Rumaniax ist ja, also jetzt kommen wir vielleicht nicht in so einen Nerd-Talk, ist ja in der Enduro-Szene sehr bekannt und eines der härtesten Enduro-Rennen, die es gibt.
Ja, es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsklassen und dementsprechend sind die Routen angepasst. Jetzt eben heuer ist es das erste Mal, dass sie 2 Klassen für 2 Zylinder haben. Und da werde ich in der leichten Klasse starten. Aus dem Grund, ich möchte ankommen. Und ich brauche ja ein bisschen Entspannung, dass ich halt dann den Content dann aufnehme, den ich dann brauche für den Bericht. Und ja, aber jetzt geht es erstmal um die Finanzierung und dann fahren wir auf Rumänien.
Cool. Toni, wenn ich mal auf die Uhr schaue, sind wir schon ganz schön weit vorangeschritten. Und so wie ich weiß, hast du heute noch Termine und hast noch ein bisschen Fleißarbeit vor dir. Und ich werde nach der Aufnahme auch noch ein bisschen Fleißarbeit vor mir haben. ja, ich habe zum Abschied oder ja, zum Abschluss ja für meine Gäste noch so ein kleines virtuelles Geschenk. Es gibt ja einen Folgentitel, den ich mir vorbehalte. Und es gibt eine Folgenbeschreibung. Und die soll der Gast beisteuern. Das kann ein Motto sein, es kann ein Slogan sein, ein Aufruf oder ein Satz, der dich vielleicht, wenn du in den einsamen oder auf den einsamen Wegen, Straßen in Kirgisistan unterwegs bist, der dich hochholt oder der dich motiviert.
Nein, was gibt, da gibt es ein paar, aber ich denke mal, scheiß da nichts, dann feit da nichts. Ist Treffen, ich weiß nicht, ob das schon jemand gesagt hat.
Noch nicht.
Dann schneiden wir einfach den letzten Satz raus.
Ich habe so viel zum Schneiden, das schneide ich nicht raus. Ja. Also das passt ja vor allem zu dem, also zu deiner ganzen Geschichte, die wir jetzt, über die wir jetzt gesprochen haben und auch das, was du sagtest, wenn du mit deiner Frau unterwegs bist, in Ländern, die jetzt nicht so populär sind für Urlaube, eben das zum Erleben. Und das ist schon auch wichtig, dann scheißt du nichts, dann feiert er nichts. Anton, ich sage vielen Dank für den Horgarten, den wir gehabt haben.
Ich bedanke mich.
Dafür, dass du mich und uns ein Stück weit mitgenommen hast, mal in dein Leben und auf deine Reise und wo es noch hingeht. Und wünsche dir vor allem für alles, was du machst, viel Freude, unfallfreies Fahren, viele tolle Erlebnisse und ja, wünsche dir, dass du auch für deine Projekte da die Unterstützung findest, die du brauchst.
Ja, vielen Dank.
Mai, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf einer wilden Reise von Garmisch-Partenkirchen über Oberau nach Nordamerika zurück auf Zugspitz und jetzt sogar noch quer durch die Mongolei. Wenn ihr die Erlebnisse vom Toni verfolgen wollt, dann schaut mal bei YouTube auf Dirtbag on Wheels. Da findet ihr alle Videos und Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.